Faszinierende Geschöpfe, diese Phönixe. Sie können unglaublich schwere Lasten tragen. Ihre Tränen haben heilende Kraft und sie sind außerordentlich treue Haustiere.
Das war ein Zitat über Forks. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Fawkes. Wir kennen ihn als Phönix von Albus Dumbledore. Fawkes, der Name, ist nach Guy Fawkes benannt, der 1605 mit einer Gruppe Verschwörern versuchte, das englische Parlament inklusive dem König in die Luft zu sprengen. Der König wurde jedoch gewarnt und Fawkes wurde danach hingerichtet. Und die Briten feiern dieses Attentat als Pulververschwörung noch heute. Weil dieser Fawkes ja aber eigentlich ein Verräter war, ist es so ein witziger Gegenzug, dass Dumbledore Fawkes ja als sehr loyal beschreibt. Und natürlich hat auch Fawkes als Phönix mit viel Feuer und Asche zu tun. Und das ist auch eine witzige Parallele.
Der Phönix aus der Asche, sagt man ja
genau.
Auch so.
Ne?
Da ist
ja.
Alles.
Ja.
Ja. Dann kommen wir mal zu seinem Aussehen. Phönixe allgemein, also es ist jetzt nicht nur auf Fawkes bezogen, sind scharlachrote Vögel in der Größe eines Schwans, also relativ groß, finde ich. Er hat einen goldenen Schwanz, welcher so lang ist wie der eines Pfaus. Ein männlicher Phönix hat scharlachrote Kopffedern, einen goldenen Schnabel und goldene Krallen und sein Gesicht ist mit dunkelblauen Sprenkeln bedeckt und seine Augen sind schwarz und ein weiblicher Phönix hat orangefarbene Kopffedern, einen schwarzen Schnabel und schwarze Krallen und ihr Gesicht hat hellblaue Sprenkel und ihre Augen sind rot mit schwarzen Pupillen.
Wenn Fawkes seinen letzten Tag hat, also bevor er verbrennt, sieht er eher aus wie ein halb gerupfter Truthahn und seine Augen sind dann sehr trüb, die Federn fallen aus und also Phönixe allgemein machen kraftlose Geräusche. Doch sobald sie dann verbrennen und wieder aus der Asche aufstehen, wandeln sie sich wieder von einem Jungvogel zu ihrer prachtvollen Erwachsenengestalt.
Phönixe kommen in Ägypten, Indien und China vor.
Ja, also J.K. hat sie sich nicht ausgedacht, sondern die gibt es quasi in Muggellegenden auch schon. Und das finde ich ganz interessant, weil sich J.K. ja normalerweise immer nur an so britischen Sagen und Legenden bedient, an den Lebewesen. Aber der Phönix kommt ja definitiv nicht aus Großbritannien und den hat sie sich trotzdem ausgeliehen für ihre Reihe.
Ist ja auch interessant, die Frage ist, wie lange es schon Phönixe gibt, weil mit der Kolonialisierung der Briten in Indien könnte das ja rübergeschwappt sein. Oder es gab ganz sicher auch Handelswege von Muggeln zwischen England und Ägypten zum Beispiel, weil da musst du ja nur so ein bisschen Spanien und Portugal rumreisen und dann bist du ja schon in Ägypten quasi im Mittelmeer.
Also ich glaube, in der Zaubererwelt ist es theoretisch überall verbreitet. Wobei, also es ist ja auch die Frage, wir wissen nicht, wie viele Phönixe es gibt, dadurch, dass sie ja theoretisch unsterblich sind. Ne? Das ist ja so ein bisschen, also ich fand es auch wieder spannend. Das ist so, wir wissen ja gar nicht so genau, woher kommt Fawkes eigentlich, seit wann ist er da und wer war überhaupt zuerst da? Die Asche oder der Phönix? Ne? Das ist ja hier die alles entscheidende Frage.
Das ist ja wie mit dem Huhn und dem Ei.
Genau.
Da scheiden sich die Geister, das ist schwierig zu sagen.
Es ist ein Kreis.
Es ist philosophisch auch, ne? Also wenn man so oder so denkt, ne, dann was glaubst du denn, was zuerst da war, die Asche?
Pass auf. Ja, weil ich mir denke, beim Huhn ist es ja wenigstens so, das stirbt ja irgendwann. Aber der Phönix stirbt ja nicht. Ich würde jetzt tendenziell sagen, der Phönix war zuerst da. Und der hat sich evolutionstechnisch so entwickelt, dass er irgendwann Eier gelegt hat, offenbar.
Ja.
Also wir wissen ja, dass sie auf Bergspitzen ihr Nest bauen. Deswegen muss ja auch Fawkes irgendwann mal in so einem Nest ausgebrütet worden sein. Und die Eier von Phönixen sind grün oder blau glänzend und sie brauchen einige Jahre, bevor sie schlüpfen. Also das ist ein ganz schöner Aufwand, die auszubrüten.
Ich habe mir dazu überlegt, dass es, glaube ich, für mich auch gut hinkommen würde, wenn Phönixe unterschiedlich lang brauchen, um ausgebrütet zu werden. Also dass es vielleicht welche gibt, die sind schneller ausgebrütet. Also das ist nicht so, es sind so krass magische Wesen, dass ich immer denke, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so genau diese eine Art, also dass es immer wieder der gleiche Prozess ist, sondern ja, durch die Magie und das, was sie können, und die sind ja auch irgendwie super intelligent und können ja auch voll krass interagieren und so, und ich könnte mir vorstellen, dass es da so Phönixe gibt, die sind so frühreif, die schlüpfen halt voll schnell, mhm, und dann gibt es halt so ein bisschen so Nachzügler, die brauchen halt mal so 8 Jahre und nicht nur drei. Ne, könnte ich mir vorstellen.
Das finde ich gut. Und ich glaube auch, dass es so ein bisschen ist wie beim Basilisken. Also da wissen wir ja auch, da muss irgendwie noch hier der Hahn mit der Schlange und der im richtigen Mondesscheinlicht und so. Naja, jedenfalls ist das sehr kompliziert, damit ein Basilisk entsteht. Und ich glaube, so ist es beim Phönix auch. Wir wissen es nicht, aber so stelle ich es mir halt vor. Ja, weil es kann ja nicht einfach so sein, dass ein Phönix sich irgendwann entscheidet, ach, jetzt kriege ich mal ein Ei und dann ist es da. Sondern ich glaube schon, da muss das Timing perfekt sein und alles muss perfekt sein. Und ja, also ich glaube, das ist sehr, sehr selten, dass Phönix-Eier entstehen und auch, dass sie schlüpfen. Kann ja auch immer sein, dass so ein Phönix dann irgendwann sagt nach 3 Jahren, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr zu brüten. Und wenn der Kollege da jetzt nicht bald rausschlüpft, dann haue ich ja ab.
Ja, genau. Und ich glaube, weil es so wenig Phönixe allgemein wahrscheinlich gibt, ich glaube nicht, dass die wie Sand am Meer irgendwo leben. Und dass die auch nicht in so Kolonien leben, sondern das sind eher so Einzelgänger.
Ja, das denke ich auch.
Und es dauert wahrscheinlich auch sehr lange, bis sich mal ein Paar trifft, ne? Also ein Männchen und ein Weibchen. Und ich glaube auch, dass das so Tiere sind, die sind ja super selbstständig, die haben ihr eigenes Leben, die brauchen auch niemanden.
Nee.
Das heißt, die sind, glaube ich, nie aktiv auf der Suche nach einem Partner, sondern das sind dann so glückliche Zufälle. Und dann müssen halt die Zeichen alle auf grün stehen mit all diesen Dingen, ne? Der Mond muss so sein und es muss Flut sein und keine Ahnung. Ja,
bestimmt auch noch immer mit Feuer und Hitze und Asche und
so. Ja, genau. Vielleicht, wenn die Sonne auf den Horizont trifft in einem perfekten Winkel und dann gibt es so ein Wow und dann geht das, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, aber das stelle ich mir schon so vor. Und dass das halt deshalb recht mühsam ist.
Auf jeden Fall. Muss.
Du kannst die, glaube ich, auch nicht züchten. Also ich glaube nicht, dass
die richtig
züchtbar sind.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Weil die unterwerfen sich ja auch den Menschen nicht.
Ja, und das ist, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, es schmälert ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Fox sich fortpflanzt, wenn er all die Jahre bei Dumbledore lebt. Weil er, das ist keine Bergspitze, da kann er kein Nest bauen. Also Fox hat vermutlich, wenn erst nach Dumbledores Ära, ein Ei gelegt. Oder halt davor, je nachdem wie alt er ist, wir wissen das ja nicht.
Ist doch ein Kerl. Der muss sich erstmal eine Partnerin suchen.
Ach so, stimmt. Ja, dann.
Fox ist ein Typ.
Stimmt. Oder
ein männliches Exemplar.
Die sind zu bei allem fähig. Das kann natürlich auch sein. Naja, auf jeden Fall hat Dumbledore ihn ja auf jeden Fall eine sehr lange Zeit.
Ja.
Wie er genau jetzt zu Dumbledore gekommen ist, darüber kann man jetzt auch nur spekulieren. Und wir wissen natürlich im Film Fantastische Tierwesen, da gibt es ja nochmal eine ganz eigene Version davon, wie Phönixe zu den Dumbledores kommen und bla bla bla. Aber darauf gehen wir natürlich wieder nicht ein, weil das zählt für uns nicht. Also für alle, die jetzt sagen, aber bei Fantastische Tierwesen, ja, wissen wir, aber das ignorieren wir hier.
Wie immer, ihr kennt uns.
Genau. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass Phönixe keine gewöhnlichen Haustiere sind, sondern sie sind, außer dass sie extrem loyal sind, auch noch ganz besondere Tiere, weil sie einerseits natürlich für immer leben, aber auch können sie besonders schwere Lasten tragen und ihre Tränen heilen Wunden. Und Phönixe können sogar Todesflüche wie Avada Kedavra überleben. Und auch der Blick eines Basilisken kann ihnen nichts anhaben. Also sie sind wirklich unsterblich, egal was passiert. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass sie eben Feuer fangen und verbrennen, aber dann schlüpfen sie einfach wieder neu.
Die haben noch eine andere Fähigkeit.
Mehrere.
Und zwar können sie an einem Ort verschwinden und an einem anderen Ort wieder erscheinen. Sie haben ja zusätzlich noch einen Gesang, der mutigen Menschen Kraft schenkt und bei Menschen mit schlechten Absichten Angst auslöst. Das ist ja auch ein richtig guter Test, ne? So ein Persönlichkeitstest, ob du ein guter oder schlechter Mensch bist.
Du bist gut genug.
Okay.
Wir haben jetzt festgelegt, dass das Forks Lied ist übrigens, falls ihr euch wundert, warum das in den Outtakes so oft gesungen wird, dieses Lied.
Ja, genau.
Das liegt daran, dass das ist die Hymne von Forks.
Ja, genau. Jetzt haben wir im Vorgeplänkel off-air.
Ja.
Haben wir das
off-air, off-mic. Achso, ja.
Hm. Off-Mic, ja, genau. Ja, on-air.
Off-air. Stimmt, ist auch gut.
Ja. Ja. Und wir wissen ja auch, dass die Federn als Zauberstabkern verwendet werden können.
Das wissen wir, weil nämlich irgendwann vor 1938 Porks Schwanzfedern zu Ollivander gekommen sein müssen. Denn zwei davon verarbeitet Ollivander in Zauberstäbe. Einen davon kauft nämlich kurze Zeit später Tom Riddle bei ihm. Deswegen muss es auf jeden Fall vor 38 gewesen sein. Vermutlich, könnte ich mir aber vorstellen, ist das sogar noch länger her. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da die Federn bekommen hat, gerade diesen Zauberstab fertig gemacht hat und Tom Riddle spaziert rein und holt sich den. Sondern das war wahrscheinlich schon vorher ein Ladenhüter.
Das denke ich auch. Phönixfedern als Kern für Zauberstäbe macht die Zauberstäbe zum Beispiel besonders eigenständig und schwer vorhersehbar. Also das ist nochmal so eine Special-Kraft, die andere Zauberstabkerne nicht haben.
Ich habe, glaube ich, in meinem Zauberstab auch Phönixfeder. In irgendeiner Folge haben wir das mal gesagt, was wir haben. Ich habe es natürlich wieder vergessen, aber ich habe irgendwie gerade so ein bisschen im Kopf, dass ich Phönixfeder habe.
Also ich fühle das jetzt gerade bei mir nicht. Ich glaube, ich habe Drachenherzfaser. Die erstaunlichste Fähigkeit des Phönix ist seine Wiedergeburt, weil wenn der Tag seiner Wiedergeburt näher rückt, wirkt der Phönix alt und geschwächt. Das hattest du ja am Anfang schon gesagt. Seine Augen glänzen nicht mehr so und ihm fallen die Federn aus und sieht halt so gerupft aus. Das ist ja auch bei Vögeln in der Muggelwelt. Und wenn die so mausern, sehen die auch immer schlimm aus. Ja, und schließlich geht dann der Phönix in Flammen auf und wird zu einem kleinen Haufen Asche. Und aus dieser Asche erhebt sich dann kurz darauf ein neugeborener Phönix. Und erst ist er so klein und unscheinbar und Vögel, die neugeboren sind, sind tendenziell immer hässlich. Aber innerhalb weniger Tage wächst er dann zu einem prächtigen, ausgewachsenen Phönix heran, so wie wir sie kennen. Und genau, also durch diesen Prozess der Wiedergeburt ist er ja irgendwie unsterblich.
Ja.
Das Zaubereiministerium klassifiziert den Phönix mit 4 Xen.
Mhm.
Aber nicht, weil er so super gefährlich ist, sondern eigentlich nur, weil es so wenigen Zauberern gelungen ist, bisher sie als Haustier abzurichten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Forschung an Phönixen sehr kompliziert ist. Weil du musst ja dann noch, wenn du einen gefunden hast, erstmal den überreden, sich auch mit dir zusammenzutun.
Ja.
Weil ich glaube, die haben, wenn die sich nicht dir gegenüber als loyal erweisen, dann haben die auch wirklich gar keinen Bock auf dich. Und dann sind die auch nicht da.
Ich glaube auch nicht, dass du die überreden kannst, sondern das ist eher wie beim Zauberstab. Der Zauberstab sucht sich den Zauberer und so ist es nämlich auch. Der Phönix sucht sich auf jeden Fall den Zauberer. Also da kannst du gar nichts überreden.
Genau, und deshalb sind die so als gefährlich eingestuft, aber nur, weil
sie so besonders sind.
Ja, genau.
Nun gut, in Harrys zweitem Schuljahr lernt Harry Fawkes kennen, denn er ist da zum ersten Mal in Dumbledores Büro. Und das ist passiert ausgerechnet an einem von Fawkes Brandtagen. Und das erlebt Harry nämlich hautnah mit. Das ist natürlich schon etwas sehr Besonderes. Das bekommt man ja nicht alle Tage zu sehen. Aber Harry ist natürlich erstmal total überrascht, einen Vogel in Dumbledores Büro vorzufinden. Vor allem, weil er ja so altersschwach und gerupft aussieht. Und Harry starrt ihn dann an und Fawkes starrt ihn scheinbar boshaft zurück. Und wirkt dann und ihm fallen noch ein paar Federn aus. Also es ist wirklich kein toller Anblick und Harry hat auch total Angst, dass der Vogel jetzt gleich stirbt, während er hier mit ihm alleine im Büro ist. Weil ja sowieso schon die ganze Schule denkt, er ist verantwortlich für diese Angriffe. Ja, und genau in diesem Moment geht Fawkes tatsächlich dann in Flammen auf. Harry schreit und weicht zurück und er will Fawkes erstmal löschen. Also sucht so nach so einem Feuerlöscher. Aber er hat natürlich auch kein Wasser parat und dann bleibt halt auch schon nur Asche zurück und er ist natürlich total schockiert. Und als Dumbledore dann reinkommt, erklärt Harry ihm, dass ganz panisch was passiert ist, aber Dumbledore lächelt nur und erklärt ihm dann, dass es Zeit war für Fawkes und er jetzt ja schon aus der Asche neu geschlüpft ist. Praktischerweise erfährt Harry in diesem Zuge auch, was Phönixe alles Tolles können, weil genau diese Fähigkeiten kommen ihm ja dann kurze Zeit später in der Kammer des Schreckens ja auch schon direkt zugute.
Ja, genau, weil da ist Harry ja mit Tom Riddle und in deren Gespräch werden sie quasi unterbrochen, weil plötzlich eine fremdartige magische Musik erklingt und hoch oben brechen ja dann auch so Flammen aus und aus diesen Flammen erscheint dann Fawkes. Fawkes bewegt sich ja dann auch auf Harry zu und bringt dann den sprechenden Hut mit. Er trägt ihn so in seinen Krallen und lässt ihn ja dann auch vor Harrys Füßen fallen. Und was ich interessant finde, ist, Fawkes landet auf Harrys Schultern.
Wir hatten gesagt, er ist so groß wie ein Schwan, ne?
Stell dir das mal vor, also Harry ist Harry ist 12. Ja, das ist mini klein. Ja, und stell dir vor, mal auf meiner Schulter würde hier so ein Schwan sitzen. Da müsste ich
es
ja
geht
anbauen.
Gar nicht. Ja.
Nee, also es ist eine schöne Idee, romantische Idee, dass die jetzt so eine Connection haben, weil Harry und Fawkes haben sich am Tag des Feuers da getroffen, kurz vorher. Aber ich glaube, es ist nicht so realistisch. Aber egal,
null.
Wir sehen da jetzt mal drüber hinweg. Die Nähe zu Fawkes gibt Harry auf jeden Fall Kraft und Mut und auch Hoffnung, weil Fawkes bleibt ja auch an Harrys Seite erstmal. Er sitzt da ganz ruhig auf Harrys Schulter und beobachtet, was Tom da so von sich gibt. Was ich ganz spannend finde, ist, aber ich meine, ich glaube, dass Phönixe sich ihrer, also dass die sich selbst, die sind super selbstsicher. Also ich glaube, die kann gar nichts schocken. Ich glaube, die sind allgemein so ruhige Tiere.
Du kannst
ihnen
ja nichts anhaben.
Ja, aber auch so, ich finde, die wirken so erhaben über diese Situation auch.
Klar, sind sie ja auch.
Wow. Das finde ich richtig cool. Genau, als der Basilisk dann näher kommt, fliegt Fox ja dann von Harry weg und zersticht ja auch die Augen vom Basilisken, also versucht ihn abzulenken und ihn eben zu blenden. Lässt sich ja da auch irgendwie nicht von den ganzen Giftzähnen vom Basilisken ablenken, das muss man auch dazu sagen. Basiliskengift ist ja auch krass magisch, könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus ein Problem werden könnte für einen Phönix.
Ja, also verletzt wäre der auf jeden Fall, ne?
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Ich meine, also, zur Not kann er aber immer genau in dem Moment in Feuer aufgehen und dann ist er halt wieder ein Baby.
Ja, genau. Aber, es
aber
halt
wenn er gefressen wird, wird er gefressen.
Nee, nein. Aber, und ja, genau. Phönixbraten.
Ja, und dann kommt Fawkes auch wieder zu Harry und er heilt seine Wunde, die der Giftzahn in Harry hinterlassen hat. Weil er sofort anfängt zu weinen und die Tränen tropfen dann auf Harrys Wunde. Und Harry spürt sofort, dass der Schmerz nachlässt. Tom versucht dann auch Fawkes irgendwie zu verscheuchen, aber es ist schon zu spät. Harry ist wieder bei Kräften und dann bringt Fawkes Harry noch das Tagebuch. Also er denkt auch richtig mit, ja. Er weiß, was zu tun ist. Und so kann Harry mit dem Basiliskenzahn das Herz des Buches durchstechen und die Erinnerung von Tom endgültig besiegen. Und dann bringt Fawkes auch noch Harry, Ron, Lockhart und Ginny aus dem Tunnel wieder nach oben in das Badezimmer der Myrte. Also ich meine, sehr praktische Eigenschaften, die Fawkes da hat, die wir auch alle sehr gut gebrauchen können in diesem Moment. Also da, das finde ich immer so ein bisschen lustig. Das ist so ein bisschen wie in Band 7, wo alles so eine ganz tolle Fügung hat. Wir lernen in diesem Buch diesen Vogel kennen und der hat praktischerweise alle Fähigkeiten, die wir genau am Endkampf brauchen. Ich finde, das ist immer
toller Zufall. Immer super.
Genau, ja.
Ja, das manchmal passt es einfach, ne? Muss man ganz klar sagen.
Aber ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Ich meine, ja, Harry hat Dumbledore seine Loyalität bewiesen in der Kammer. Ja, das ist natürlich ganz klar. Und das ist ja auch immer so ein Zeichen dafür, dass er das Schwert quasi verdient hat. Aber ist das jetzt auch das Zeichen, warum er Fawkes angelockt hat? Oder ist Fawkes von sich ausgekommen? Hat Dumbledore ihn geschickt? Das ist mir immer noch nicht so ganz klar. Vielleicht hat Fawkes ja auch so eine eigene Vorahnung oder sowas und so eine sehr starke Verbindung zu Harry, wegen dieses Zauberstabs ja auch, ich weiß es nicht. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Dumbledore auch seine Hände im Spiel hat.
Ja, also das glaube ich schon auch.
Weil im Grunde ist Dumbledore zu diesem Zeitpunkt ja gar nicht mehr Schulleiter. Im Zweifel dürfte Fawkes ja auch eigentlich gar nicht mehr in Hogwarts sein.
Ja, aber er kann ja auch auftauchen und verschwinden.
Ja, deswegen. Aber ich glaube halt nicht, dass es jetzt irgendwie so war, ne, von wegen hier flatter mal schnell runter, sondern der musste halt, konnte das jetzt nicht irgendwie so mitbekommen, sag ich mal, aus Minervas Büro oder so, sondern hatte schon eine weitere Strecke.
Er wusste ja, was zu tun ist.
Ja, eben.
Was ich auch noch ganz interessant finde, also dieses, die hängen sich ja an die Schwanzfedern. Und die Schwanzfedern sind warm, also ungewöhnlich warm.
Ja, die sind heiß, ne? Eigentlich sogar.
Ja, also ich glaube, die variiert die Wärme oder Kälte, so hatte ich das verstanden.
Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass die eigentlich brennend heiß sind, aber da sich ja weder Dumbledore noch Harry daran verbrennen, habe ich die Theorie gelesen, dass Phönixe sich ja vielleicht auch aussuchen können, ob sie eine Person damit verbrennen wollen oder nicht.
Ja.
Also je nachdem, was für eine Intention diese Berührung dann hat.
Würde ja auch Sinn machen, weil sonst wäre dieses Lastentragen ja auch sinnlos, wenn das eh keiner anfassen kann.
Ja, und das ist natürlich ja auch der Schutz davor, dass man eben diese Schwanzfedern benutzt, um Zauberstäbe zum Beispiel herzustellen. Deswegen ist es ja auch so selten, weil ausreißen oder nehmen könnte die ja theoretisch nur jemand, dem der Phönix dann ja auch vertraut.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Im dritten Schuljahr und auch im Großteil des vierten Schuljahres bekommen wir von Fox nicht so viel mit. Der entspannt sich anscheinend bei Dumbledore im Büro.
Der ist im Sabbatical in Albanien.
ja, genau. Ne, weil machen ja alles.
Und er nimmt übrigens nicht am Trimagischen Turnier teil.
Nee, er nimmt nicht am Trimagischen. Aber er ist auch keine Aufgabe im Trimagischen Turnier. Ja. Fox ist aber dann wieder dabei nach der Rückkehr von Voldemort, weil als Harry dann miterlebt hat, wie Cedric gestorben ist und später davon berichtet, was geschehen ist. Und Fox befindet sich ja dann auch während dieses Gesprächs im Raum und er ist ja dann bei Dumbledore an der Seite. Und ich habe das Gefühl, dass er da wieder so eine Ruhe quasi ausstrahlen. Ne? Mhm. Einfach nur, dass er da ist. Also es wird jetzt nicht explizit gesagt, aber ich glaube, es ist nicht schlecht, dass er anwesend ist. Ich glaube, nee, dass das eher förderlich ist.
Ja, weil er ja auch noch Harrys Wunde heilt.
Ja, genau. Das kommt nämlich noch dazu. Das ist auch noch praktisch. Ne? Es ist nicht nur emotional support, sondern auch medical support.
Ja, genau.
Also, weil Harry hat ja von so einer Spinne im Labyrinth eine Wunde am Bein erlitten.
Genau, und natürlich muss ja auch irgendwo nochmal vorkommen, weil es ja auch ein bisschen um ihn geht. Ja, und es geht ja um diese Zauberstabverbindung zwischen Harry und Voldemort. Sie haben ja den gleichen Kern. Das ist eben von Fox und deswegen ist natürlich wichtig, dass er hier auch nochmal kurz zu Wort kommt, beziehungsweise zu Tränen kommt.
Ja. Rührend, ja, genau.
Das fünfte Buch ist ja sogar nach Fawkes benannt, denn der Orden des Phönix wurde auch von Dumbledore quasi nach seinem loyalen Haustier benannt.
Ja.
Und Fawkes wird im Zuge des Wiederaufbaus des Ordens oft als Kommunikationsmittel genutzt, zum Beispiel ja auch als Arthur Weasley im Ministerium von Nagini angegriffen wird. Da schickt Dumbledore ja auch Fawkes los, um die anderen zu informieren. Und natürlich die most iconic Szene ist ja, als Dumbledore aus Hogwarts vertrieben wird und von Umbridge und Fudge quasi angegriffen wird. Da flieht er mit Hilfe von Fawkes. Und das ist ja eben diese ganz epische Szene, wo er im Film so cool die Hände über den Kopf schlägt und nur so eine einzelne Feder von Fawkes dann zurückbleibt und die beiden quasi disapparieren.
Aber das finde ich so cool gemacht, diesen Moment.
Ja.
Weil dieses, es ist...
Das ist richtig epic.
Ja, absolut. Und dann sagt Kingsley ja noch sowas. Eins muss man ihm lassen, der Mann hat echt Stil.
Und weißt du noch, wer es das im Buch sagt? Darüber haben wir letztens gesprochen in irgendeiner
Folge. Weiß ich nicht mehr, aber der sagt
Phineas
ja auch sowas.
Phineas Nigellus Black.
Ah ja, genau.
Dann meint er so, stimme ja oft nicht mit Dumbledore überein, aber eins muss man ihm lassen, er hat echt Stil.
Der alte Grantelbart, der Phineas Nigellus Black aus seinem Porträt.
Das war es ja aber auch noch nicht von Fawkes in diesem Jahr, denn er taucht ja auch noch bei dem finalen Kampf von Dumbledore und Voldemort auf im Ministerium. Und da verschluckt er eben den Todesfluch, den Voldemort auf Dumbledore geschleudert hat. Und Fawkes geht in Flammen auf, wird aber natürlich aus der Asche sofort wiedergeboren. Das ist natürlich auch immer ein bisschen riskant, weil ich glaube, so als Babyvogel, ich meine, da kann er nicht wegfliegen. Und theoretisch würde es doch, also ich meine, ja, unsterblich, schön und gut, aber würde es nicht reichen, wenn jetzt irgendjemand aus Versehen auf ihn drauf trampelt?
Bestimmt, und wahrscheinlich sind sie da dann auch am verletzlichsten. Da könnte wahrscheinlich am meisten passieren.
Also wir sind uns schon einig, dass unsterblich heißt im Sinne von...
Solange dieser Kreis nicht gebrochen wird, lebt er.
Ja, genau. Und er kann natürlich nicht durch einen Todesfluch sterben und vermutlich kann er auch seine eigenen Wunden irgendwie heilen und ne, also es gibt schon viele Dinge, gegen die er, sage ich mal, immun ist.
Ja.
Aber
du könntest ihm den Kopf
abhacken. Könnte trotzdem passieren.
Ist jetzt ein bisschen makaber.
Wobei er natürlich immer entscheiden könnte, jetzt brenne ich aber und dann ist natürlich, geht die Axt nur durchs Feuer so, ne?
Ja, aber manchmal ist es vielleicht auch Unachtsamkeit oder je nachdem.
Ja, und ich glaube, als Baby ist es am schwierigsten oder da ist er am verletzlichsten.
Aber wahrscheinlich ist er auch verletzlich in der Zeit kurz bevor er vom Brandtag.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Weil wenn seine Augen trüb sind, dann sieht er ja wahrscheinlich auch nicht gut. Dann kann er sich nicht bewegen richtig. Also ich glaube, das ist, also wenn man es drauf anlegen wollen würde, wäre es sicherlich möglich, gerade auch in der Situation.
Mhm.
Aber er wird ja zurück in Dumbledores Büro gebracht. Also er muss ja nicht im Ministerium bleiben.
Ich habe mich in dem Zuge noch gefragt, jetzt taucht er hier bei diesem sehr wichtigen Duell auf, um Dumbledore natürlich auch irgendwie zu unterstützen und zu schützen.
Ja.
Ist er auch bei dem Duell von Grindelwald mit Dumbledore aufgetaucht und ja vielleicht auch sogar bei dem Duell mit Grindelwald, Dumbledore und Dumbledore und Dumbledore? Also mit Dumbledores Geschwistern und Grindelwald.
Ja.
Weil wenn er jetzt quasi so als Unterstützung, ne, diese Loyalität ist es ja, die ihn irgendwie antreibt, dann wären das ja auch Duelle, die sehr wichtig sind für Albus. Und da könnte er natürlich genauso gut die Todesflüche abfangen und seinen Herren quasi irgendwie beschützen.
Aber wenn er noch nicht bei Dumbledore war zu dem Zeitpunkt?
Ja, ich meine, da würde ich jetzt einfach mal von ausgehen, ne, wenn es so wäre. Zumindest bei diesem letzten Kampf von Grindelwald und Dumbledore, da muss er ja schon da gewesen sein. Ne, bei diesem finalen Kampf, den wir ja jetzt so nie mitbekommen haben.
Aber vielleicht hat es auch ein bisschen gebraucht, also es war ja wahrscheinlich nicht Liebe auf den ersten Blick und sofort haben sie sich bis aufs Blut vertraut und waren loyal einander gegenüber. Vielleicht hat es ein bisschen Anlauf gebraucht.
Ja, aber da war auf jeden Fall Dumbledore ja schon in der Lage, diese Schwanzfedern zu entnehmen, sage ich mal, um sie Ollivander zu geben. Deswegen glaube ich, ein Grundvertrauen war auf jeden Fall schon da. Also ich glaube, bei diesem letzten Kampf von Dumbledore und Grindelwald war er schon dabei.
Oder es war eine Art Deal. Also ich könnte mir vorstellen, dass man mit Phönixen auch Deals eingehen kann, wenn man gut kommunizieren kann und weiß, was die so brauchen.
Meinst du? Ich glaube, die sind nicht käuflich. Ich glaube, die tun das wirklich aus intrinsischer Motivation und weil sie es wollen und nicht, weil sie irgendwie dazu überredet oder gekauft werden.
Ich finde, aber dann macht das nicht so richtig Sinn, warum Fawkes dann bei einem so wichtigen Kampf nicht auch dabei war.
Deswegen vermute ich ja, dass er dabei war.
Naja, aber da gibt es auch keine, also wissen wir ja nicht, das ist eine komplette,
nee.
Genau, könnten wir auch sagen, war er nicht dabei.
Ja, natürlich, es ist Spekulatius, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wenn er bei dem wichtigen Kampf im Ministerium dabei war, dass er dann auch bei so einem wichtigen Duell wie gegen Grindelwald auch dabei war. Außer er hatte vielleicht da gerade schon seinen Brandtag und war noch ein Baby oder war halt gerade alt.
Ja, das so, kann, ne? Ja, das kann, weiß das ist natürlich, das
aber
ist unpraktisch.
Deswegen, das war jetzt ja einfach gerade nur so eine Frage, also das habe ich mich einfach gefragt in dem Moment, wenn er bei so einem wichtigen Duell ist, ob er dann bei den anderen wichtigen Duellen auch dabei wäre, wissen wir natürlich nicht, aber deswegen frage ich mich das ja. Und meine Antwort wäre jetzt intuitiv zu sagen, ja, er würde bei jedem wichtigen Duell auftauchen, solange es ihm möglich ist.
Dann ist er interessant, das heißt, im wichtigen Duell als Draco, also jetzt kommt ja dann schon das nächste Schuljahr quasi, nachdem Dumbledore ja dann in der Schlacht vom Astronomieturm gefallen ist, da kommt Fawkes ja nicht dazu, um ihn zu retten. Das heißt.
Ja, ich finde es super toll, dass du das ansprichst, weil Dumbledore nicht vorhatte, gerettet zu werden.
Ja, genau, die haben sich schon abgesprochen. Dass das schon, ich weiß gar nicht, ob die sich absprechen müssen im herkömmlichen Sinne
er
oder ob
spürt
das schon klar ist, wenn Dumbledore das denkt, dann weiß Fawkes das.
Das ist diese Verbindung, die die haben und Dumbledore hat hier ganz andere Intentionen als bei anderen Duellen, weil hier will er ja nicht überleben und er will nicht unterstützt oder gerettet werden und deswegen fordert er diese Loyalität nicht an, ob das jetzt unterbewusst oder bewusst passiert, keine Ahnung, ist ja auch egal.
Ja.
Auf jeden Fall ist das nämlich, finde ich, schon ein Hinweis dafür, dass hier Dumbledore nicht erwartet hat, Hilfe zu bekommen. Finde ich sehr spannend.
Er wollte ja, also nicht erwartet ist wahrscheinlich falsch, er wollte keine Hilfe.
Ja,
das
war
ja alles. Es war, naja gut, und man muss auch dazu sagen, dass Dumbledore ja auch schon diesen Fluch auf sich hatte, sowieso seine Tage gezählt werden, egal ob jetzt oder ein bisschen später. Was hatte Snape gesagt? Noch in ungefähr ein Jahr?
Ja, zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr, da waren es ja nur noch ein paar Monate.
Ja, genau. Das heißt, sie hatten ja, also Fawkes und Dumbledore hatten ja beide schon ein bisschen Zeit, sich daran zu gewöhnen, dass sie zeitnah getrennt werden würden. Ne? Also deshalb ist das, aber doch auch irgendwie traurig, habe ich noch nie so länger darüber nachgedacht, weil wenn Dumbledore stirbt, hat Fawkes ja niemanden mehr, also wie ich am Anfang gesagt habe, die sind sehr eigenständig, die brauchen niemanden. Ich glaube aber dennoch, dass Phönixe trauern, ich glaube, dass die
auf
Verlust
jeden Fall.
Und Schmerz empfinden können und dass die aus diesem Grund auch sich niemand Neues mehr suchen. Also
nee, das glaube ich auch, ja. Ein Besitzer quasi und danach als freier Phönix.
Genau.
Aber wir wissen ja, dass er trauert, weil Das ist ja auch auffällig, weil er nicht beim Duell dabei ist, bei dem Kampf. Aber kaum, dass Dumbledore tot ist, erscheint Fawkes, weil er das irgendwie gespürt hat oder mitbekommen hat. Und er singt dann eine schauderhaft schöne Melodie, die Harry noch nie zuvor gehört hat. Und alle verstummen und das Echo des Liedes wird bis an die Grenzen der Ländereien hinausgetragen. Und so nimmt Fawkes eben Abschied von Dumbledore und er verlässt Hogwarts. Und ich finde, das ist sehr schön, traurig, dass er eben auch nochmal auf seine Art und Weise auch die letzte Ehre erweist.
Und wir sind Harry natürlich sehr dankbar, dass er diesen Moment wahrgenommen hat. Weil
zum Glück, das ist nicht selbstverständlich. Das
stimmt. Nee, eben, deshalb sage ich es nochmal.
Ja.
Weil ich finde das ja traurig und schön. Wir sind ja jetzt auch nicht immer die größten Dumbledore-Fans oder so. Aber auf der einen Seite, wir werfen ihm ja auch öfter Dinge vor, aber wenn du ein Phönix als so engen Begleiter, als Freund, als Unterstützer haben kannst, kannst du auch nicht super scheiße sein.
Nee. Ja, auf jeden Fall. Und der hat das ja auch verdient, diese Art von Abschied von Fawkes und so. Ja. Das ist ja schon was Schönes.
Würde ich auch sagen.
Ja, aber vermutlich, also ich denke das auch, dass Fawkes dann als wilder Phönix irgendwo lebt.
Ja.
Und vermutlich tut er das bis heute noch.
Weißt du, was ich gelesen habe, was ich super interessant finde, nochmal zur Beziehung von Dumbledore und Fawkes. Mhm. Wir wissen ja, dass Dumbledore diese Elementmagie so gut kann und besonders gut diese Feuerstürme und so diese tollen Sachen. Vielleicht ist das ein bisschen auch Nachhilfe von Fawkes oder zumindest diese spannend. Verbindung, die so diese Feuerkraft noch verstärkt. Also der Dumbledore ist ein sensationeller Zauberer, der kann alles gut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so dieses, und wenn es auch nur reicht, dass durch die Verbindung zu Fawkes er einfach Feuer bevorzugt gegenüber Wasser oder Wind zum Beispiel. Ne? Das könnte natürlich auch sein. Das finde ich eigentlich schön. Na, das ist hier Best Friends Forever.
Ja.
Freundschaftsbeweis.
Ist ja auch ein starkes Element. Ich finde das super.
Ja, absolut.
Ich habe mich auch noch was gefragt, und zwar Fawkes Tränen sind ja super krass. Und ich frage mich, warum die nicht viel öfter eingesetzt werden. Also wahrscheinlich, also ich vermute das jetzt einfach mal, es ist wieder nur Spekulatius, aber ich vermute einfach mal, dass man die nicht sammeln kann, also in eine Fiole abfüllen kann, um zu sagen, ja, komm, wir die packen wir mal in den Krankenflügel und immer wenn irgendwas ist, kann man die einsetzen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die müssen frisch aus dem Auge tropfen, sonst funktioniert es nicht. Also sonst wäre das wirklich zu einfach, dann gäbe es ja auch Zaubertränke damit, aber es gibt es ja nicht. Es gibt ja nicht irgendwie als Zutat, oder wir kennen zumindest keinen Trank, wo das irgendwie eine Zutat ist. Es wäre auf jeden Fall ein saukrasser Trank.
Ja.
Wahrscheinlich weint Fawkes ja auch wirklich nur für die, die ihm Treue beweisen. Sonst hätte man ja auch jeden verletzten Schüler einfach zu ihm schicken können.
Ja.
Und ich meine, das, es gibt Schüler so wie Katie Bell oder so, die mit dem verfluchten Halsband oder so. Da wäre Dumbledore bestimmt gewillt gewesen zu sagen, hier Fawkes, heul mal, aber macht er natürlich dann nicht, weil Katie und er haben keine Bindung, keine Beziehung und deswegen glaube ich, muss das so von Fawkes selber kommen, weil er eben mit dieser Person auch irgendwie eine Bindung hat.
Ja.
Verstehe dann aber auch irgendwie nicht, warum er zwar das Basiliskengift heilen kann, was ja auch hochgradig giftig und tödlich ist, aber den Fluch, der auf diesem Ring lag, der den Dumbledores Hand ja dann verbrannt hat, das kann er nicht heilen. Also wo sind da die Grenzen?
Ja, vielleicht könnte er das tatsächlich. Er macht es aber nicht, weil vielleicht auch für Dumbledore es irgendwann ein Ende gibt. Ich habe nämlich auch noch gelesen, das fand ich auch super spannend. Ich lese diesen Artikel hier gerade, also das, was ich geschrieben habe, gerade erst nochmal. Das habe ich nämlich vorhin übersprungen, weil Dumbledore hat ja tatsächlich ein Problem mit dem Tod, vor allem am in seiner Jugend oder als junger Erwachsener, ne, der kommt mit dem Tod ja nicht so ganz klar. Später, denke ich, sieht er das anders. Und ich könnte mir vorstellen, dass Fawkes, also mit der Ankunft von Fawkes und dieses Lebenszyklus, ne, dieses
wirst du ja auch mit dem Tod ständig konfrontiert, theoretisch.
Absolut. Ich könnte mir vorstellen, dass für Dumbledore mit dieser Verbindung zu Fawkes das Einfache gefallen ist. Weil vielleicht auch Dumbledore, ne, wir wissen nicht, woran er glaubt, das ist auch Spekulatius, aber vielleicht für Dumbledore dann auch etwas nach dem Tod auf ihn wartet. Ne, so wie bei Fawkes ein neues Leben.
Mhm.
Und Dumbledore es deshalb gesagt hat, ja, ich brauche deine Hilfe nicht mehr. Meine Zeit ist um, ich habe hier alles getan.
Ja, vielleicht.
Ich habe den Weg geebnet. Vielleicht ist es dann auch, dass er sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich habe hier den Harry, den habe ich trainiert, das funktioniert schon. Fawkes, ich bin durch. Ich meine, Dumbledore ist gefühlt 150 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und dann hätte vielleicht Fawkes Dumbledore retten können, aber Dumbledore wollte nicht.
Ja, oder es ist eben so eine krasse Magie. Ich meine, das ist ja auch jetzt nicht irgendein Zauberer gewesen, sondern es handelt sich hier um einen Fluch von Voldemort höchstpersönlich. Ja. Dass das wirklich etwas so Schwarzmagisches ist, wo, wir sagen das ja auch immer, ne, das muss ja auch irgendeinen Preis haben.
Absolut, ja.
Der Preis wäre vielleicht einfach zu groß. So, und dann,
ja, ne? Genau.
Ja. Ja. Und dann ist es vielleicht einfacher, sage ich mal, so ein Basilisken-Gift-Dings zu heilen.
Ja, vielleicht, weil.
Als sowas.
Am Ende der Basilisk ja tatsächlich ein Tierwesen irgendwie ist, ne? Ein bisschen verunstaltetes Tierwesen, aber jetzt ein Tierwesen. Währenddessen dieser Fluch ja auch was, wahrscheinlich was Eigenes von Tom Riddle selber ist, wo man dann vielleicht auch nicht weiß, wo man ansetzen soll als Phönix, ne? Weil so, wie soll man das überhaupt bekämpfen? Ne? Tränen reichen da vermutlich nicht. Da müsste man das anders machen. Aber vielleicht gibt es diese Art von Heilung dann bei, also vielleicht ist sind die Kräfte eines Phönix auch endlich. Mhm. Ja, deshalb. Ja. Ist ja auch okay, ne? Es muss ja nicht für alles die Lösung ein Phönix sein.
Nee, das stimmt. Ja, es war auf jeden Fall eine spannende Folge. Ich finde es gut, dass wir mal über Phönix gesprochen haben. Schreibt uns auf jeden Fall auch mal, welches Haustier oder welches Tierwesen ihr euch noch wünscht, was wir besprechen sollen. Da fehlen uns ja noch ein paar.
Ja.
Und ich habe natürlich eine Eulenpost noch dabei.
Yes.
Die Eulenpost haben wir bei Apple Podcast gefunden. Und ja, wir lesen jeden Kommentar auch bei Apple Podcast. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Und zwar schreibt jemand aus Ravenclaw: Hi, ich liebe euren Podcast so doll. Frage für die Eulenpost. Was passiert eigentlich, wenn ein Hauself einfach von seinem Herrn abhauen würde? Es wird ja immer nur gesagt, dass ein Hauself seinem Herrn dienen muss und dies nur nach dem Schenken eines Kleidungsstückes aufgehoben wird. Aber inwiefern sind Hauselfen und Herr miteinander verbunden? Was wäre die Konsequenz eines Ausbruchs und wie kann das kontrolliert werden? Würde mich mega freuen, wenn ihr das beantworten könntet. Hört bitte niemals mit dem Podcast auf. Ganz liebe Grüße aus Ravenclaw.
Dankeschön für die netten Worte und die sehr interessante Frage. Meine Theorie dazu wäre, dass die nicht können. Dass es so eine magische Fessel quasi ist. Wenn die keinen Auftrag haben, das Haus zu verlassen, können die das Haus nicht verlassen.
Ja, ich weiß nicht, ob das automatisch ist oder ob man das quasi in dem Moment, wo man einen Hauselfen kauft
hat
oder bekommt, dass man das quasi mit dem festlegt. Also, dass ich dann, meine ersten Befehle sind, ne, du bist hier an dieses Haus gebunden, du kannst nicht einfach gehen, du darfst mich nicht verraten, du darfst nicht das und bla bla bla. Dass du dann, wie man so einen Hund trainiert und den Stuben rein macht, macht man das quasi mit dem Hauselfen auch so, die Grundregeln festlegen.
Genau. Ja, genau.
Oder es gehört ja vielleicht auch einfach so zum Tonus des Hauselfens dazu. Wobei man ja auch sagen muss, dass Creature das ja zum Beispiel auslegt, wie er gerade Lust hat, weil als Sirius ihn einmal aus dem Zimmer schickt und ihm zuruft raus, hier, nimmt er das Wort wörtlich und verlässt das Haus, um zu Narcissa und Bellatrix zu gehen und sich denen ja insgeheim auch anzuschließen. Das ist ja auch eine Art von Ausbruch, was ihm ja eigentlich nicht erlaubt ist, aber er hat eben so einen Groll gegen Sirius, dass er gewillt ist, diese Befehle zu missinterpretieren und so für sich auszulegen, dass es ihm am besten passt. Das sollte natürlich im Normalfall bei einem Hauselfen nicht passieren. Ich glaube nicht, dass du sonst einfach ausbrechen könntest, wenn das dir also absolut verboten wurde.
Nee, genau, aber Dobby bricht ja auch aus, weil er geht ja zu Harry nach
zumindest so kurzzeitig und so. Ja.
Genau, also das macht er ja schon auch. Das heißt, er wird auch da die Regeln wahrscheinlich ein bisschen dehnen in den Bereich, wo er das braucht.
Ja, und die müssen sich ja aber dann auch selber bestrafen. Also Dobby ist ja da auch ganz konsequent und bügelt seine Hände und was nicht alles.
Also bei
weil
Creature
er da, natürlich
weiß
dass
nicht.
Er das nicht durch. Ja, aber bei Creature ist es auch einfach so, dass er sagt,
er hat gesagt,
will,
raus
er
hier.
Will, genau, und er will halt auch denen nicht loyal gegenüber sein, dem Sirius.
Nee, genau.
Das ist ja seine bewusste Entscheidung so. Und bei Dobby ist es so, er will ja eigentlich schon ein guter Hauself sein, aber er will halt auch das Richtige tun. Er ist nur so ein bisschen Zwiespalt.
Vielleicht auch ein bisschen Charaktersache, weil Winky zum Beispiel, die wäre niemals auf die, also wirklich niemals im Leben auf die Idee gekommen, die Crouches zu verlassen. Deshalb, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist auch vielleicht echt ein bisschen auch Charaktersache, was für ein Hauselfen du am Ende bekommst. Mhm. Und
ja, und auch wie du ihn
ihr
behandelst, natürlich.
Zueinander stehst, genau. Und deshalb ist auch immer ein bisschen Wundertüte wahrscheinlich. Aber wir unterstützen sowieso Hauselfenhaltung nicht. Wir befreien die am besten alle.
Wir sind Team der Hauselfenbefreiungsfront. Ja, wir wollen free the elves.
Ja, genau. Wir machen dabei Hermine im Club mit. Ich bezahle auch
die Galeone.
Mitgliedsbeitrag.
Das ist es gar nicht. Aber ja, auf jeden Fall. Aber vielen Dank für die Eulenpost. Eine sehr spannende Frage. Und nächste Woche geht es weiter mit einer Schokotratsch-Folge, oder? Ja. Oder nicht? Oder doch? Haben wir schon Sommerpause? Ja.
Nee, wir sind noch am Stissel.
Okay, aber dann haben wir bald Sommerpause, aber nächste Woche hören wir uns noch einmal. Das ist doch was Schönes.
Tun wir. Wir hören uns noch zweimal, Leute. Zweimal hören wir uns noch.
Dann haben wir ja noch ganz viel Zeit miteinander.
Genau. Ich freue mich, Antonia. Ich freue mich, euch zu hören. Ne? So.
Habt eine schöne Woche und macht's gut.
Tschüss.
Und ab geht's zu den Outtakes. Du bist gut genug.
Bla 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 bla.
Du bist gut genug.
Bla 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 bla. Sein Name ist Fox und er ist ein Phönix.
Ich dachte, das mache ich immer erst Namen. Ich dachte, es kommt immer erst. Geboren ist er.
Ach so, ich habe keinen geboren ist er, weil er ist ein Phönix.
Ja, aber ich dachte, wir sagen das trotzdem kurz. Oder soll ich jetzt einfach sagen, wir kennen ihn als? Kann ich auch machen.
Ja, aber bla 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 bla.
Woher weißt du das?
Das
du warst im Zoo und hast dir mal einen angeguckt.
Nein, ich glaube, das steht in den illustrierten Büchern. Da wurden die Phönixe abgebildet. Und
noch gezeichnet.
Ich habe beschlossen, dass das für uns zählt, weil das nicht.
Das ist völlig schlimm. Ich habe mich gerade gewundert. Ja.
Nee, ich wusste das auch nicht. Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Yes.
Achso.
Was?
Und
bla 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 bla.
Ich wollte gerade bestäuben sagen, aber das ist nicht das Ziel, auszubrüten.
Bla 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 bla. Und der Kern vom Zauberstab, wie sagt man das? Bla 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 bla. Zauberstandkern, bla 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 bla.
Gucken wir das jetzt nach? Um Gottes Willen.
Ich gucke gerade, ja.
Ich weiß mein Passwort überhaupt nicht.
Ich hoffe, dass ich es einfach clever, wie ich bin, eingespeichert habe. Weil manchmal habe ich so clevere Ideen.
Ich bin reingekommen.
Ja, ich auch. Antonia, das ist ja fantastisch.
Phönixfeder. 11 Zoll und leicht dehnbar. Und ich habe Sycamore und ich vergesse auch jedes Mal, was das ist auf Deutsch.
Also ich habe Zypresse, Drachenhart. Drachenherzfaser, 11,5 Zoll lang, halte ich für recht lang, ne? Das ist toll.
Ja, ich habe nur 11 Zoll, du bist noch ein bisschen länger als ich.
Ja, siehste. Und ich bin slightly springy, also das kommt ja auch ganz gut bei mir hin.
Ja, ich habe Bergahorn, ist Sycamore.
Ah ja, ist ja witzig. Ich habe hier auch so ein Porträt.
Das haben die neu gemacht, ne? Ja, die haben das neu gemacht.
Aber das Porträt habe ich mir, glaube ich, selber gegeben. Aber das kann ich euch auch abfotografieren, Leute.
Um Gottes Willen. Nee, ich mache meins nicht. Hast du das selber erstellt von dir, wie du aussiehst?
Das weiß ich nicht. Aber ich habe
guck dir mal bitte an. Also ich habe es jetzt gerade angeklickt und guck mal bitte, wie meins aussieht.
Warte, ich sehe nichts. Wo bist du? Ich habe dich verloren, Antonia.
Ich bin hier.
Wo bist du?
Warum habe ich so einen Hufflepuff-Wimpel? Warum ist da so ein
Hufflepuff-Wimpel? Antonia.
Ich muss das neu einstellen. Das war jetzt gerade so ein Zufallsgenerator.
Nein, du musst das erst abfotografieren.
Ja, das ist ein Zufallsgenerator.
Guck doch, wie ich aussehe.
Warte, jetzt mache ich doch gerade ein Foto. Nicht weggehen. Moment.
Ja, ich halte es einfach weiter drauf.
Ja, okay, du siehst halt. Oh, du hast sogar einen Schokofrosch in der Hand.
Ja, sag ich doch. Dann
habe
ich
jetzt auch machen.
Guck, ich habe da Edit.
Du hast das selber gemacht.
Ja, genau.
Ja, ich habe jetzt eine Schokofroschkarte in der Hand. Aber wie ändere ich den? Ah, da, mein Kopf.
Meine Kamera ist leider am Arsch. Egal, das reicht.
Nee, also ich bin jetzt beschäftigt.
Ach so, ja, okay, gut. Dann esse ich einfach nochmal.
Du bist gut genug. Ich gebe mir jetzt aber nicht so viel Mühe.
Ich habe die erstaunliche Fähigkeit, ist die Wiedergeburt. Die habe ich nochmal auseinandergenommen. Du bestimmt auch. Aber ich könnte einfach anfangen.
Wieso sehe ich so komisch aus? Und wieso gibt es hier keine normalen Haare?
Antonia, du hast keine normalen Haare. Doch, natürlich. Antonia hat komplett normale Haare.
Wieso sieht das so aschig aus? Ah, jetzt gibt es so Hüte. Ich habe halt nicht solche Haare.
Wieso? Ist doch egal. Ich glaube, ich habe auch nicht so Haare wieder auf dem Bild, oder?
Ich könnte mir so Dobby-Ohren machen.
Ja, das wäre doch süß. Aber ich habe so einen Schokofrosch, klar.
Ich ziehe mir jetzt einfach eine Mütze auf. Geht halt nicht anders.
Ich fände es toll, wenn man noch so Haustiere oder so machen könnte.
Hast du dir einen Bart gemacht?
Warum sollte ich mir einen Bart machen? Ich habe keinen Spaß. Bart.
Jetzt habe ich auch endlich Slytherin-Sachen an. Das ist beruhigend.
Du bist gut genug.
Gibt es eine Fledermaus? Yay, aber die sieht man gar nicht. Ist das eine Fledermaus? Nee, das ist ein Drache. Oh, ich habe das Tier nicht erkannt.
Das ist nicht das Gleiche, Antonia.
Egal, das ist jetzt so, wie es ist.
Vielleicht magst du ja Drachen.
Hey, wie cool. Das macht mir gerade richtig Spaß. Happy Halloween. Ah, da sind Fledermäuse. Die nehme ich. Ich hab's gleich.
Ich habe letztens ein Bild gesehen und da
ich erzähle. Ich bin in der Kammer des Schreckens. Ja.
Ich erzähle euch nochmal was Lustiges. Und zwar heißt die Tonleiter Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. So. Und ich singe immer Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.
Warum? Ach, wegen Sido?
Nein, ich war früher als Kind im Chor und ich glaube, wir haben das so gesungen. Aber letztens habe ich ein Bild gesehen, da war, ich glaube, das war so beim Rewe, so an dieser Suche und gesucht und ich gebe und du gibst Wand, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, welche du meinst, aber es klang jetzt irgendwie komisch.
Ich glaube, ja, egal. Und ich glaube, da war, also, das war so, da hat jemand Musikunterricht angeboten und da stand das drauf. Und ich gucke das so an und denke mir so, haben die jetzt einen Fehler gemacht oder ich? Aber wahrscheinlich ich, weil ich gebe keinen Musikunterricht und allgemein bin ich nicht sehr musikalisch, deshalb korrigieren werde ich das jetzt nicht.
Das ist okay.
Ich werde das weiter so singen, wie ich das hier gewöhnt bin. Ich bin ein Gewohnheitstier, ich kann das nicht einfach so jetzt ändern.
Nee, das ist aber auch immer so, wenn man das jetzt einmal so gelernt hat, dann ist es halt eben so. Ich sehe überhaupt nicht aus wie ich. Das ist
ich sehe doch auch nicht aus wie ich.
Das ist ja dramatisch. Guck mal, ich bin in der Kammer des Schreckens.
Wieso bist du in der Kammer des Schreckens? Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? So siehst du wirklich nicht aus.
Nee, aber was weißt du warum?
Pony?
Warte mal ganz kurz. Ich bin überfordert. Ich zeig dir das mal ganz kurz.
Was ist das? Antonia.
Ja, weil.
Warum guckst du auch so?
Ich weiß nicht, wie das geht. Guck mal, hier sind die Haare, ja? Hey, jetzt habe ich plötzlich schwarze Haare. So komische Mützen.
Es wird nicht besser. Hä? Aber warum Ravenclaw?
Ja, und, weiß ich nicht. Und jetzt habe ich plötzlich so Dreads. Was ist das?
Was ist das? Jetzt hast du kurze Haare. Oh, das ist gut.
Nee, das?
Nein, mach doch mal das? Die Cap, ja. Ja, Storm oder da? Cap. Nee, das sind, das sind die Dreads. Mach die Cap weg.
Das geht nicht. Hier, das sind die Auswahlmöglichkeiten. Guck mal, jetzt sehe ich aus wie Trelawney.
Das ist ja witzig.
Und jetzt habe ich eine Krone auf.
Aber du hast keine Haare.
Nee, das ist das Problem. Oder wie findest du das? Wobei, so sehe ich gerade wirklich ein bisschen aus, so zumselig.
Das stimmt allerdings, ja.
Und jetzt kommt nämlich das Beste, weil jetzt kommen so komische Hüte, aber da hat man immer einen Geier. Also das ist dieser Hut von Augusta Longbottom, pass auf.
Aber dann hast du wieder keine Haare. Ja, doch. Ja, fühle ich nicht, dieser Hut. Ist das die einzige...
Das finde ich auch stark.
Antonia, warum bist du so hässlich?
Die Haare wären gut, aber halt ohne Dobbys Ohren.
Leute, ihr habt keine Ahnung, was das sein soll.
Hey, das ist vielleicht, da sehe ich aus wie Draco.
Das ist wünschenswert. Aber warum?
Ah, hier, sowas. Hä, das habe ich erst jetzt gesehen.
Ja, aber da sind doch jetzt...
Was hältst du von so einer Krone?
Weiß ich nicht, der Pony, der...
Ah, ich bin noch nicht so weit nach unten gekommen, jetzt sehe ich das zum ersten Mal.
Kannst du da nicht nur die Haare anklicken oder musst du einen Hut nehmen?
Nee, jetzt kommen nur Haare, ich habe das erst jetzt gefunden.
Ah ja.
Wieso gibt es keinen Dutt? Ich brauche einen Dutt.
Ja, aber den sieht man doch nicht.
Hier gibt es so einen Pferdeschwanz.
Du hast nie Pferdeschwänze.
Das stimmt. Außer zum Sport. Was hältst du davon?
Dementor! Ich dachte, das sind Todesser.
Ach, guck mal, hier habe ich jetzt so einen normalen Zauberhut auf.
Können wir das mit dem Hut lassen?
Okay. Verzeihung.
Aber die haben richtig viele hässliche Frisuren da drin.
Ja, so, das bin ich jetzt. Jetzt mache ich ein Foto.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben die gleiche Frisur.
Das ist
nur
okay.
Nur halt unterschiedliche Haarfarben.
Ich mache davon jetzt auch nochmal ein Foto.
Du bist gut
genug. Okay, das hat jetzt sehr viel Zeit gefressen, dafür, dass wir eigentlich gar keine neuen Infos verbreitet haben.
Ja, ich wollte sagen, die wohl erstaunlichste Fähigkeit des Phönix ist die Wiedergeburt.
Ja, dann mach das doch mal.
Bla 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 bla. Bla 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 bla.
Denn er ist Don.
Bla 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 la la la.
Du bist gut genug.
Bla 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 bla.
Ich freue mich, da freue ich mich schon auch ein bisschen auf die Serie, weil ich mir da erhoffe, dass er da vorkommt. Und ab und zu.
Ja, muss er ja eigentlich.
Ja, hoffen wir mal.
Ich hoffe, dass sie, also darüber, glaube ich, könnten sie hin und wieder so richtig guten britischen, trockenen Humor rüberbringen.
Ja, es ist ja auch jetzt
auch so
wieder
so. Fies.
Ich habe jetzt ja angefangen, hier für, ich spoilere jetzt einfach mal, für EBEF 6 Dumbledore den sechsten Teil nochmal zu lesen und da kommentiert Phineas so viel. Ich finde das richtig witzig, der mischt sich in alles ein.
Ja, genau. Und ich glaube, man könnte den vorher schon so ein bisschen implantieren, ja. Vor allem implementieren. Man muss den ja nicht jetzt übertrieben oft vorkommen lassen, aber dass man den schon mal gesehen hat, damit man immer weiß, also dass man ihn später nicht noch erklären muss, sondern das ist schon klar,
das
ist der Phineas. Und der Phineas, der ist halt da. Und das fände ich cool.
Freuen wir uns drauf.
Also, Sie könnten mal unseren Podcast hören und einfach mal die Ideen aufnehmen.
Genau, fände ich auch gut.